Liebe Schwestern, liebe Brüder, heute gibt es wieder eine Fortsetzung in der Predigtreihe zum Glaubensbekenntnis. Und es soll uns um den Satz gehen: Wir glauben an Gott, den Vater, den Allmächtigen, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. In diesem Satz steckt eine Menge an Theologie und Dogmatik, über die man leicht hinweglesen kann. Deswegen beginnen wir erstmal mit dem ersten Teil des Satzes, wo es heißt: Ich glaube an Jesus Christus. Der Name Jesus war im damaligen Israel keine Seltenheit. Einen Jesus mit dem Beinamen Sirach, den gibt es zum Beispiel als Autor eines Buches im Alten Testament, das zur Weisheitsliteratur gezählt wird. Deswegen musste unser Jesus auch einen Beinamen bekommen, einen anderen, damit er unterschieden werden kann. Und so bekam er den Beinamen der Gesalbte oder griechisch ausgedrückt der Christus. Gesalbt wurden damals Priester, Könige und Propheten. Folglich ist der Jesus, an den wir glauben, ein Priester, König und Prophet. Ein höherer Titel ist kaum denkbar. Während damals Priester, Könige und Propheten jeweils von einem anderen gesalbt wurden, der entweder Priester oder auch Prophet war, ist von Jesus nichts berichtet, dass er von jemandem gesalbt wurde. Aber diese Salbung, die darf man sicher nicht wörtlich nehmen. Denn der gleichbedeutende Begriff im Hebräischen heißt Messias. Und er wurde im Alten Testament mehrfach angekündigt als der Erlöser Israels. Der Messias sollte also der sein, der Israel aus der Knechtschaft befreien sollte. Auch wenn es so nicht in den heiligen Büchern steht, aber damals dachte man sofort, er wird uns aus der Knechtschaft der Römer befreien. Erst später hat Paulus dieses Befreiende der Botschaft Jesu neu definiert, nämlich: Er befreit uns aus der alten Knechtschaft, die das Gesetz ausübt, mit seinen über 360 Vorschriften und Geboten. Der Gesalbte, also der Messias und Christus, sollte derjenige sein, der wie Mose das Volk Gottes aus seiner Knechtschaft herausführt. Dazu war er beauftragt. Zur Freiheit der Kinder Gottes sind wir berufen, so schreibt es Paulus, der die damals so revolutionäre Theologie der Freiheit entwickelt hat. Also, so viel erstmal zum Namen der Christus. Wir glauben an Jesus Christus. Und der Satz geht weiter, wo es heißt: den eingeborenen Sohn Gottes. Auch hier verbirgt sich wieder eine Menge Theologie, die man erstmal etwas entschlüsseln muss. Eine Theologie, die vor allen Dingen im Johannesevangelium dargestellt wird. Es ist nämlich die Logik von der Lehre eines dreifaltigen Gottes. Ein Gott, der die Liebe ist, kann nicht allein als Unikum existieren, sondern er muss in Beziehung sein, sonst kann er ja nicht Liebe sein. Wenn er nicht in einer Beziehung von Liebe lebt und existiert, dann kann auch nicht Gott der Liebe sein. Also muss Gott Beziehung sein, deswegen dreifaltig. Gott muss also einen Sohn haben, der aus ihm hervorgeht und irgendwie wieder zum Vater zurückkehrt. Sohn ist auch wieder ein Bild, denn wenn Gott Geist ist, dann kann ein Geist keinen Sohn haben im menschlichen Sinne. Das ist alles bildhafte Sprache, die auch Jesus benutzt, weil er sich als Gottes Sohn betrachtet. Aber das dient alles nur zum Verständnis. Eingeborener Sohn soll er sogar sein, der Einziggeborene. Denn es kann nicht sein, dass dieser Vater im Himmel mehrere Söhne hat oder Töchter. Denn sein Sohn Jesus beansprucht alle Macht des Vaters ganz für sich. Alles, was dem Vater gehört, gehört ihm, so definiert er sein Selbstverständnis. Mir ist alle Macht gegeben, also auch die des Vaters, sagt er nach der Auferstehung. Und deshalb die Formulierung im Glaubensbekenntnis vom eingeborenen Sohn. Außerdem musste dieser einzige Sohn so besonders hervorgehoben werden, weil in der antiken Welt sich so mancher Herrscher als Sohn Gottes bezeichnet hatte. Zum Beispiel der Pharao. Pharao war ein Sohn Gottes, des Sonnenkönigs des Ägyptischen. Und mit dieser Formulierung, die wir benutzen im Glaubensbekenntnis, dass wir an den eingeborenen Sohn Gottes glauben, setzt sich die christliche Lehre deutlich ab, auch von der griechischen Mythologie, wo der Zeus mehrere Kinder hatte, Söhne und Töchter. Also wenn die Christen von einem Sohn, dem einzigen, sprechen, dann ist damit der Bruch absolut zu allen anderen Religionen und Weltanschauungen von damals. Und damit, weil wir glauben und verkünden, Gott hat nur einen Sohn, sind alle anderen, die sich als Söhne Gottes bezeichnen, Attrappen, würde ich mal sagen, oder sonst welche Schaufiguren. Und das war ein wichtiger theologischer Schritt bei der Verfassung des Glaubensbekenntnisses. Zu sagen, wir glauben an den einzigen Sohn Gottes. Was heißt nun dieser Satz für uns heute ganz konkret, wenn wir im Glaubensbekenntnis rezitieren, wir glauben an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn? Was soll das zum Ausdruck bringen? Zum einen, Gott ist ein Beziehungsgott. Er wird nur erfahrbar in Beziehungen und wir erfahren ihn selber auch in menschlichen Beziehungen. Wir erfahren ihn nicht als Naturgottheit, sondern als Beziehungsgott. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf unsere Beziehungen schauen und die wirklich so gestalten, wie es Gott möchte, damit er, der Gott der Beziehung, der Gott der Liebe, sich darin ausdrücken kann und erfahrbar machen kann. Das ist die erste Konsequenz. Die zweite, der menschgewordene Gottessohn Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. So hat er es gesagt seinen Jüngern, mir ist alle Macht gegeben. Und der Satz geht weiter und sagt, geht hin und tauft alle Völker und macht sie zu meinen Jüngern. Also diese Macht, die Jesus hat, an die wir glauben, das ist nicht so eine Schutzmacht für uns, na dann sind wir ja beschützt und uns geht es dann gut, sondern die Macht, die Allmacht, die Jesus hat, die sendet uns, diese Macht zu verkünden und erfahrbar werden zu lassen bei den Menschen. Und schließlich als drittes, den eingeborenen Sohn, an den wir glauben, Jesus ist der Einzige, dem wir Folge zu leisten haben. Natürlich, im Laufe eines Lebens gibt es viele Konkurrenten zu Gott, der den ersten Platz in unserem Leben haben soll. Und auch in der Menschheitsgeschichte gab es immer wieder Versuchungen aller Art, um Gott diesen ersten Platz im Leben streitig zu machen. Aber an diesen einzigen Gott zu glauben, an diesen einzigen Sohn und das zu bekennen, das ist so etwas wie eine Lebensübergabe. Ich glaube an die Allmacht, ich gebe dir alles in die Hände, du kannst alles so machen, dass es gut wird. Und So gesehen ist dieser Satz im Glaubensbekenntnis für uns etwas Hingebendes. Wir geben unser Leben in die Allmacht Gottes, in die Allmacht des Sohnes. Und wie kann man jetzt so einen Gedankenzug, der vielleicht an mancher Stelle kompliziert, aber es lohnt sich darüber nachzudenken, wie kann man das jetzt abschließen irgendwie, diesen Gedanken, diesen Satz aus dem Glaubensbekenntnis? Und mir ist dazu der Psalm 16 im zweiten Vers eingefallen. Und da heißt es, du bist mein Gott, mein ganzes Glück bist du allein.